Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Unterlassener Klimaschutz wird teuer. Die Menschen im Ahrtal zum Beispiel haben dies im Sommer drastisch zu spüren bekommen. Das heißt aber nicht, dass der Klimaschutz selbst umsonst zu haben ist. Die Caritas, der Sozialverband der katholischen Kirche, hat die Sozialverträglichkeit der Klimapläne der künftigen Bundesregierung unter die Lupe genommen. Sie hören gleich ein Interview mit der Caritas-Klimaexpertin Astrid Schaffert dazu. Im Süden Madagaskars herrscht eine dramatische Hungersnot, die die Vereinten Nationen mit der Klimaerwärmung in Verbindung bringen, und wir berichten von dort. Anschließend geht es um die verschärften Einreisebestimmungen in Österreich und der Schweiz wegen der Pandemie und um eine bemerkenswerte Ausstellung in Zürich, bei der die Pflanzenwelt im Mittelpunkt steht. Der Verbrauchertipp behandelt die Aufbewahrung von Fotos in der digitalen Cloud. Die künftige Bundesregierung will beim Klimaschutz viel mehr tun als ihre Vorgängerin. Das will erst einmal finanziert werden, bevor die Erträge in Form von ausbleibenden Hitzewellen oder auch Überschwemmungskatastrophen, aber auch in Form von Markterfolgen klimaverträglicher Unternehmen geerntet werden können. Wer diese Kosten in welchem Ausmaß trägt, damit hat sich die Caritas beschäftigt, der Sozialverband der katholischen Kirche. Astrid Schaffert kümmert sich bei der Caritas um das Thema und mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ich habe sie unter anderem gefragt, ob die Armen die Zeche für den Klimaschutz zahlen.
Relativ gesehen in vielen Bereichen bisher schon. Ja, die bisherige Klimapolitik besteht im Wesentlichen aus zwei Säulen. Zum einen Förderprogramme, davon profitieren die Einkommensstärkeren, die Mittel- und Oberschicht, denn nur sie haben Gebäude, die man auch dann modernisieren kann, wofür es Förderprogramme gibt, oder nur sie sind in der Lage, ein neues E-Auto zu kaufen, für die man dann eine gute Prämie bekommt. Und die zweite Säule ist die Bepreisung. Also zum einen bei der EEG-Umlage, aber auch beim CO2-Preis. Und die benachteiligt die Einkommensärmeren relativ gesehen zu ihrem Einkommen, obwohl sie weniger verbrauchen.
Die Ärmeren haben ja dann auch möglicherweise eine kleinere Wohnung, zahlen weniger für die Energie. Warum sind sie dann trotzdem stärker belastet?
In Relation zu ihrem Einkommen. Ihr Einkommen ist viel geringer als die der Mittel- und Oberschicht und deshalb zahlen sie 8% oder in der Vergangenheit, noch vor diesem CO2-Preis, der dieses Jahr eingeführt wurde, zahlten sie 8% ihres Einkommens für die Energiepreise ohne den Verkehr, wohingegen ein Haushalt in der Mittel- oder Oberschicht 2% oder weniger des Einkommens für Energie aufwenden muss.
Modernisierungsprogramme beispielsweise im Wohnungsbau setzen auch auf Steuererleichterungen. Ist das ein weiterer Punkt?
Prinzipiell müssen wir in dem Gebäudebereich viel schneller vorankommen, wie es bisher der Fall gewesen ist. Denn aus dem Gebäudebereich, gerade bei der Wärmeversorgung, wird sehr viel CO2 emittiert. Also es ist wichtig, sich anzugucken, dass die Gebäude saniert werden. Aber bisher werden sie umgelegt über die Modernisierungsumlage. Das verteuert die Mieten. Und der jetzige CO2-Preis wird auf die Mieterinnen umgelegt. Dabei haben sie überhaupt keinen Einfluss darauf, welche Heizung eigentlich in den Gebäuden verwendet wird. Also bei den weiteren, und da ist der Koalitionsvertrag durchaus sehr positiv, bei weiteren Maßnahmen muss geguckt werden, dass Mieter und Mieterinnen eben nicht über Gebühr wieder belastet werden durch die dringend notwendige energetische Sanierung, die durchgeführt werden muss.
Wir wollen das E-Auto einführen in Deutschland. Sind da die Ärmeren benachteiligt?
Also momentan kann sich kein einkommensarmer Haushalt ein E-Auto neu kaufen. Und das vermisse ich sehr stark im Koalitionsvertrag, dass wir stärker über eine Verkehrswende sprechen. Es braucht einen massiven Infrastrukturausbau, vor allem im ÖPNV. Da ist vieles unter Finanzierungsvorbehalt im Koalitionsvertrag. Und wir müssen wegkommen von dem motorisierten Individualverkehr hin mehr zum öffentlichen Verkehr. Und das nutzt auch den Einkommensärmeren. Denn die Hälfte der unteren Einkommen, also der unteren 20% der Haushalte, die besitzen überhaupt gar kein Auto. Die sind auch heute schon auf den ÖPNV angewiesen, der gerade im ländlichen Raum noch überhaupt nicht ausreichend ist. Also wir brauchen eine Verkehrswende und wir brauchen da eine ausreichende Finanzierung. Und da haben wir so ein bisschen unsere Zweifel, ob diese Finanzierung denn eigentlich ausreichend wird. Aber wir wollen es befördern.
Wie kann eine sozial gerechte Klimapolitik aussehen, die die Ärmeren entlastet?
Eine wichtige Säule in der Klimapolitik ist die CO2-Bepreisung. Also der Ausstoß von Kohlendioxid muss teurer werden. Die Einnahmen, die daraus generiert werden, die der Staat einnimmt, müssen aber pro Kopf in Form des Klimageldes zurückgegeben werden, da die ärmeren Haushalte weniger an CO2-Bepreisung zahlen, weil sie weniger emittieren, weil sie weniger Energie verbrauchen und dadurch weniger CO2 ausstoßen, bekommen sie mehr zurück, als es die reicheren Haushalte zurückbekommen werden. Das bedeutet, da haben wir eine Umverteilung und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man wirklich weitreichenden und ambitionierten Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit verbinden kann. Der höhere CO2-Preis wird eine Lenkungswirkung in Richtung Klimaschutz entfalten, sofern er hoch genug ist, aber die Einkommensärmeren bekommen mehr, die finanzieren finanziell davon.
Wie beurteilen Sie denn die konkreten Pläne der künftigen Bundesregierung in dem Zusammenhang?
Wir haben da ein lachendes und oder zwei lachende und ein weinendes Auge. Also unterm Strich ist das Glas halb voll, aber man erkennt schon auch sehr klar bei dem Koalitionsvertrag, dass sehr, sehr viele Punkte sehr umstritten waren und dass vieles sehr offen ist. Offen formuliert, die Richtung stimmt, aber wenn man sich die Zitate noch vor Augen hält, wie umstritten jeder Satz war, weiß man auch, es ist noch nichts gewonnen. Also man muss noch weiter sehr klar darauf aufpassen, dass soziale Gerechtigkeit mit einem ambitionierten Klimaschutz verbunden werden. Denn Selbstläufer sind keine drin, sonst wären an vielen Stellen mehr Konkretionen im Vertrag vorhanden.
Klimaschutz hat ja auch eine internationale Dimension. Die Klimaverschmutzung in den Industrieländern geht auf Kosten von Entwicklungsländern. Wie wird das berücksichtigt im Koalitionsvertrag?
Es gibt da viele, viele gute Ansätze. Es wird zum einen erstmal überhaupt systematisch auch mehr Klimaschutz in der Außenpolitik und in der Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich durchdekliniert. Man muss aber auch aufpassen, dass das, was wir hier unter Klimawende diskutieren, also beispielsweise der Aufwuchs bei den E-Autos, dass der nicht wieder zulasten der Länder des globalen Südens geht. Dann guckt man sich nur an, wie viel Lithium man beispielsweise braucht und wo Lithium gerade gewonnen wird in den Anden und was für Umweltkatastrophen wir da momentan wieder anrichten, muss man sehr genau gucken, was wir auch mit der momentanen Klimapolitik im Süden anrichten.
Aber das geht ja dann weg vom Öl, was auch im globalen Süden viel gewonnen wird und auch nicht gerade umweltfreundlich gewonnen wird.
Genau, das ist durchaus positiv, denn der Ölreichtum hat in den meisten Ländern im globalen Süden nicht unbedingt dem Wohle der allgemeinen Bevölkerung gedient.
Soweit Astrid Schaffert, die Klimaexpertin der Caritas. Wir haben das Interview über die soziale Dimension des Klimaschutzes kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Süden von Madagaskar leidet unter einer dramatischen Hungersnot. Der Grund ist ausbleibender Regen. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und auch die Regierung des Landes machen die Klimaerwärmung für die Katastrophe verantwortlich. Diese Interpretation ist allerdings umstritten. Das Wissenschaftlernetzwerk World Weather Attribution sieht nur geringe Anteile der Erwärmung an der Trockenheit. Nicht alle extremen Klimaereignisse hingen mit dem Klimawandel zusammen. Unabhängig davon ist die Lage noch immer sehr schlimm. Jana Gent berichtet.
Der Wind bläst den Sand von den Dünen. Bei Bedonti, ganz im Süden Madagaskars, sieht man das türkisblaue Meer und den beigefarbenen Sand. Grün gibt es kaum noch. Tiomena, so nennen die Menschen den Sturm, der auch dazu führt, dass selbst Fischer nicht mehr lange auf dem Meer unterwegs sind. Henri Claude spricht für ein ganzes Dorf, wenn er das sagt. Wir haben Angst, hier zu leben, und viele Leute ziehen weg. Sie haben Angst, dass sich die Dünen weiter ausbreiten. Wir können hier einfach nichts mehr ausrichten. Die Stadt Siombe liegt etwas weiter nördlich. Auch sie liegt in der Region Androi, eine der Gegenden, die besonders vom Hunger betroffen sind. Dort gibt es noch Bäume, aber auch diese werden immer weniger. Die Menschen holzen sie ab, um zu kochen oder um Holzkohle herzustellen, weil sie diese verkaufen können. Dass wertvolle Ressourcen verloren gehen, das wissen die Menschen. Sie wirken hilflos, so wie einer der Holzhändler. Wir haben weder etwas zu essen noch etwas zu trinken. Wir fällen die Bäume wegen des Kere. Kere, das bedeutet Hunger im südlichen Dialekt in Madagaskar. Die Menschen dort sind entbehrungsreiche Zeiten gewohnt, aber so schlimm wie jetzt war es seit Jahrzehnten nicht mehr. Massi Celestinea ist Ende 40. Sie sammelt Kaktusblüten. Sie erzählt, dass sie nicht einmal darauf warten kann, bis die bitteren Früchte reif sind. Das ist das, was wir essen. Das ist alles, was die Leute im Dorf essen. Denn es hat seit 5 Jahren nicht mehr geregnet. Diejenigen, die Rinderherden hatten, haben keine mehr, weil sie all ihr Vieh verkauft haben. Und unsere Ernte? Es wächst kein einziges Blatt mehr, nicht ein einziges. Wenn man hier ist, sieht man, wie trocken alles ist. Es gibt nur sandige Winde. Sie haben alles schon gegessen, nur um zu überleben. Heuschrecken und Kakerlaken, Gras oder Blätter, Lehm oder Rinde. Wer Glück hat, bekommt richtiges Gemüse, etwas Reis oder Süßkartoffeln. Aber es reicht nicht, um satt zu werden. Und schon gar nicht für jeden, erzählt diese Händlerin. Es ist schwer. Ich werde heute die eine Hälfte meines Lohnes für Wasser und die andere für Reis ausgeben. Alles für das Baby. Die anderen werden heute nichts essen. Viele Menschen im Süden Madagaskars essen nur einmal alle 3 Tage. Hilfsorganisationen sind schon lange im Einsatz. Ihre Anstrengungen haben sie vervielfacht, seit die Krise sich verschärft hat. Selbst das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen aber kann nicht überall sein. Arduini Mangoni ist der stellvertretende Direktor in Madagaskar und erklärt die Verzweiflung der Menschen so. Die Preise für Lebensmittel explodieren, weil sehr wenig geerntet wurde. Die Menschen haben nicht genug zu essen und nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Die Unterernährung nimmt zu. Diese Menschen haben nicht zum Klimawandel beigetragen, aber sie zahlen wahrscheinlich den höchsten Preis. Schon jetzt leiden mehr als 1 Million Menschen Hunger. Die Vereinten Nationen befürchten, dass sich diese Zahl bis Ende des Jahres verdoppeln könnte.
Ein Beitrag von Jana Gent. Und wir machen thematisch einen harten Schnitt. Österreich und die Schweiz verzeichnen gerade sehr hohe Corona-Infektionszahlen. Das hängt vermutlich auch mit der vergleichsweise geringen Impfbereitschaft vieler Menschen dort zusammen. Das hat Folgen für den Wintertourismus. Beide Länder beschränken die Einreise auch aus Deutschland. Doch ausfallen soll die Skisaison nicht. Thomas Wagner beobachtet für uns die Lage. Die Schweiz hat am Wochenende die Einreisebestimmungen verschärft. Inwiefern?
Naja, also in der Schweiz war es bisher ausreichend, wenn man einen Impfnachweis oder ersatzweise einen Test nachweisen konnte. Jetzt muss man geimpft und genesen sein, wahlweise geimpft oder genesen sein. Das reicht aber nicht mehr. Man braucht zusätzlich auch bei der Einreise einen PCR-Test. Und der, streng genommen, reicht auch noch nicht, erklärt Katharina Luca vom ADAC.
Für die Schweiz gilt seit dem 4. Dezember eine verschärfte Einreiseregel oder verschärfte Einreiseregeln. Das heißt, dies gilt auch für Geimpfte und Genesene und für Personen ab 16 Jahren. Da braucht man dann neben einem PCR-Test, muss ein zweiter Corona-Test 4 bis 7 Tage nach der Einreise durchgeführt werden. Und ausgenommen von dieser Regelung sind tatsächlich Einreisende mit Wohnort in grenznahen Regionen, also Baden-Württemberg und Bayern.
Also die Baden-Württemberger und die Bayern, die brauchen diesen PCR-Test nicht. Für alle gilt aber, die da touristisch hinwollen, dass sie sich vorher digital bei der Schweiz anmelden müssen. Das ist ein absolutes Muss, heißt es von den Behörden.
In Österreich, was muss ich beachten, wenn ich dorthin fahren will?
Ja, da ist es ein bisschen anders. Die Österreicher haben die sogenannte 2,5G-Regelung. Das ist eine spezifische österreichische Erfindung. Und das bedeutet, man braucht auch einen Nachweis über Impfung oder einen genesenen Nachweis. Dann braucht man aber zusätzlich auch noch einen Test. Das klingt ja erstmal so ein bisschen nach 3G. Aber diese 3G, das kann man nicht vergleichen mit dem in Deutschland, denn dieser Test muss zwingend ein PCR-Test sein. Deswegen nennen die Österreicher das die 2,5G-Regeln. Und dann kommt aber noch eine weitere Hürde. Dann ist man erstmal in Österreich, will sich am Lift anstellen und dann muss man tatsächlich zwingend einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis vorlegen, einen Testnachweis. Das reicht dort nicht. Und ganz wichtig, das gilt eben auch für Kinder unter 12 Jahren. Und das sieht man natürlich ein bisschen im Tourismus in Österreich kritisch. Christian Schützinger, Chef von Vorarlberg Tourismus.
Also es gilt tatsächlich ab 12 diese 2G-Regel in Österreich. Das heißt also auch für Kinder, Jugendliche, die brauchen einen Geimpft und einen genesenen Nachweis. Das ist jetzt schon mal für Familien besonders erschwerend, oder? Gerade für die Weihnachtsferienzeit, oder? Klassische Familienzeit ist es natürlich unangenehm.
Also mit 2G geht es nur an den Lift. Übrigens auch jetzt schon, obwohl Österreich im Lockdown ist. Es gibt einige Wintersportgebiete, die haben schon geöffnet. Man kann dort eben bloß nicht übernachten oder in ein Restaurant gehen. Ab 12. Dezember soll der Lockdown aufgehoben werden. Wie es heute Morgen hieß, stehen die Chancen dafür ganz gut. Denn in diesem kurzen Lockdown sind die Infektionszahlen immerhin deutlich zurückgegangen.
Irgendwann ist die Reise nach Österreich oder die Schweiz zu Ende. Was ist denn dann bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten?
Ja, da ist mal zu beachten, was eigentlich generell bei der Rückreise aus allen Ländern grundsätzlich gilt, egal ob sie Hochrisikogebiet oder zum Beispiel auch Virusvariantengebiet sind oder eben gar keine solches Attribut haben. Also man muss einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis bringen oder und noch zusätzlich einen Test. Und ausgenommen sind dann aber Kinder unter 12 Jahren. Für die Hochrisikogebiete gilt aber noch eine Zusatzregelung. Das betrifft eben auch die Schweiz und Österreich. Da muss man wiederum für Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung vornehmen.
Inwieweit sind Grenzgänger betroffen, anders als die Urlauber?
Na, da gilt es für die Schweiz die sogenannte 24-Stunden-Regelung. Das hat man mir gerade eben von Seiten der Bundespolizei in Konstanz nochmal bestätigt. Das heißt, wer nachweisen kann, dass er hier in der Grenzregion lebt und nicht länger als 24 Stunden in der Schweiz war, der ist von der PCR-Testpflicht ausgenommen. Und in Österreich ist da eine ähnliche Regelung im Gang. Also da braucht man, das Zertifikat für den genesenen Nachweis und den Impfnachweis mitführen. Und dann darf man rein.
Thomas Wagner war das zu den Einreiseregeln Österreichs und der Schweiz. Herzlichen Dank. Nicht nur Besitzerinnen von und Besitzer von Haustieren werden bestätigen, dass Tiere sehr individuelle Wesen sind und eigene Beachtung nicht nur als Sachen erfordern. Längst sieht das bei uns auch der Gesetzgeber so. Aber vielleicht sollten wir auch bei Pflanzen umdenken. Sie sind nicht ausschließlich Lieferanten von Lebensmitteln und Rohstoffen wie etwa Holz. In Zürich hat das Museum für Gestaltung eine bemerkenswerte Ausstellung mit dem Titel Plant Fever zusammengestellt, die die Perspektive auf die Pflanzenwelt ändern soll. Über die Einreisebestimmungen in die Schweiz sind Sie ja im vorigen Beitrag informiert worden. Katrin Hondel hat die Ausstellung für Sie angesehen.
Pflanzen sind keine Objekte, heißt es im Manifest für ein pflanzenzentriertes Design in natürlich grüner Schrift an der Museumswand. Und natürlich ist das kein ganz neuer Gedanke, das beweist schon der Soundtrack der Ausstellung. Durch die hohen Räume im Zürcher Toni-Areal wabert Synthi-Sound aus den 70ern. Das Album Plantasia von Maud Garson, für Pflanzen komponiert und von Pflanzen inspiriert. Ganz so, wie es das Ausstellungsmanifest des französischen Kuratorenteams fordert.
Das ist ganz wichtig. Es gab ja schon andere Ausstellungen zum Thema Pflanzen und Design. Aber diese Ausstellung, die will, dass wir unsere Perspektive eben ändern.
Karin Gimmi ist die Projektleiterin von Plant Fever am Museum für Gestaltung in Zürich.
Wir sollen uns zunächst einmal ein bisschen zurücknehmen als Menschen und unser Gegenüber als Lebewesen anschauen. Es ist ja ein Lebewesen, wie auch Tiere Lebewesen sind. Die Ausstellung postuliert, dass wir Pflanzen mit einem ähnlichen Respekt begegnen, wie wir das anderen Lebewesen gegenüber tun.
Die Kunstwelt ist mit solchen Gedanken schon länger vertraut. Ein Wahlrecht für Erdbeeren, das war eine oft zitierte Forderung vor 10 Jahren auf der Documenta in Kassel. In Zürich geht es jetzt um Design aus der Pflanzenperspektive. Rund 50 Projekte werden präsentiert, zum Beispiel die Mode der Niederländerin Lieselore Frohwein. Sie entwirft silbrig glänzende Partykleider aus Pinatex, einem Fließstoff, hergestellt aus Ananasblättern, die bei der Ernte der Früchte normalerweise weggeworfen werden. Zu sehen sind auch Lampen des Labels High Society Studio. Elastische braune Röhren, geformt aus Silberhäutchen von Kaffeebohnen. Ebenfalls ein Abfallprodukt, das beim Rösten des Kaffees anfällt und nun also als lustig-wulstige Tischlampe kreativ gewürdigt wird. Auch ganz neue Industrien könnten entstehen, wie beim Projekt eines slowenischen Designerkollektivs, das einen anderen Umgang vorschlägt mit sogenannten invasiven Pflanzen, die in der Regel als Bedrohung fürs ökologische Gleichgewicht gelten.
Jetzt gibt es hier in der Schweiz Bewegungen von Freiwilligen, die wochenendweise diese Pflanzen ausreißen will, weil sie denken, die hätten keine Berechtigung, hier zu sein. In der Ausstellung zeigen wir andere Ansätze, dass man nämlich akzeptiert, dass es diese Migranten gibt und dass man das produktiv nutzt, zum Beispiel indem man den japanischen Staudenknöterich in eine industrielle Papierproduktion überführt.
Aber Pflanzen, so fordert es das Plant Fever Manifest, sollten nicht nur als Material gesehen werden, sondern als Verbündete. Und das heißt natürlich auch, dass sie überhaupt gesehen werden müssen. Und zwar ganz genau. Eines der hübschesten Objekte in der Ausstellung ist auch eines der simpelsten. Der Phytopfeiler des Designstudios Dosso Fiorito. Ein Pflanzenliebhaber also, und der sieht so aus. Ein Keramikblumentopf, an dem zwei große Lupen befestigt sind, damit wir wirklich genau hinschauen können und so vielleicht eine besonders enge Beziehung entwickeln zu unseren grünen Mitbewohnerinnen.
Das Fotoalbum mit ausgedruckten Bildern auf Papier ist immer noch eine besonders schöne Form, Erinnerungen aufzubewahren. Man kann es schließlich auch verschenken. Für das Speichern von Bildern in großer Zahl gibt es aber Besseres, unter anderem Cloud-Dienste. Was es da zu beachten gibt, sagt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Familienfeste, Urlaubsreisen, die wichtigsten Stationen im Leben der Kinder und die schönsten Momente mit Freunden werden mit Fotos festgehalten. Die Zahl von Bildern und Videos steigt beständig, da mit dem Smartphone ein Aufnahmegerät immer dabei ist. Smartphones werden regelmäßig ausgetauscht, gehen kaputt oder werden schon mal verloren. Da wird es immer wichtiger, Daten und Fotos zu sichern. André Kramer ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Man macht aber viele Fotos mit den Dingern, man hat es ständig dabei. Und die können gestohlen werden, die können verloren gehen, die können einem in den Fluss fallen und dann sind die Fotos alle weg, wenn man die nicht gesichert hat. Die Frage wäre, wozu brauche ich ein Backup? Genau für diese Fälle eben. Das sind Erinnerungen, das sind hochemotionale Geschichten und ja, die möchte man gerne sichern.
Die meisten Smartphone-Nutzer sichern ihre Fotos und Videos auf dem jeweils integrierten Cloud-Dienst. Das ist in der Regel bei Apple oder Google. Das ist nur ein Knopfdruck entfernt und sehr bequem. Alle Cloud-Dienste haben ein kostenloses Kontingent. Das sind bei Dropbox 2 GB, bei Google 15 GB und bei iCloud sind es 5. Wer mehr Speicher benötigt, der kann für 2 bis 10 Euro monatlich weiteren Platz dazu kaufen. Alle jemals geschossenen Fotos in die Cloud zu laden, ist weder ratsam noch sinnvoll. Peter Liedtke ist Fotograf und Kurator für Fotoausstellungen.
Also es ist ein schönes Gimmick. Man kann überall über die Bilder verfügen. Ob es wirklich so sinnvoll ist und ob man nicht vielleicht lieber häufiger mal drangehen muss, seine Bilder mal drüber zu schauen und halt auch das Beste auszuwählen. Dann kann es von mir aus auch in einen Cloud-Speicher kommen oder sonst wohin. Aber das wäre für mich, glaube ich, erstmal so der erste Weg.
Das Aussortieren von nicht so wichtigen Bildern sollte also am Anfang stehen. Der fast unbegrenzte digitale Speicher verleitet zum ungeordneten Sammeln aller jemals gemachten Schnappschüsse.
Ich habe mal meiner Tochter zu ihrem 18. Geburtstag ein Fotobuch gemacht, ihr Leben bis dahin. Davor hatte ich bestimmt 10.000 Bilder von ihr gemacht und anschließend gab es ein Buch mit 80 Seiten und da waren da vielleicht 120 Bilder drin und da drin war das ganze Leben beschrieben.
Diese Webgalerien sind ansprechend dargestellt, meist auf schwarzem Hintergrund ohne große Verzierungen. Nach einer Hochzeit oder einem großen Fest können die Fotos schnell und unkompliziert verteilt werden. André Kramer.
Das ist eine super Möglichkeit, Fotos auch mit anderen auf unkomplizierte Art und Weise zu teilen. Üblicherweise lege ich da online im Browser oder in der App ein Album an und dieses Album kann ich dann eben freigeben. Das läuft in der Regel so, dass ich einen Link kopiere und diesen Link kann ich dann eben versenden. Also bei Google zum Beispiel kann man dann auch einsehen online, wer diesem Album beigetreten ist.
Viele Anbieter haben ihren Unternehmenssitz in den USA. Das gilt in der Regel dann auch für die Standorte der Server, wo die Fotos gespeichert werden. Nach US-amerikanischem Recht sind diese Unternehmen verpflichtet, Daten an US-Behörden herauszugeben. Bei Adobe, Amazon, Apple, Dropbox, Google und Microsoft sind Fotos und Videos also nicht vor dem Zugriff durch amerikanische Behörden geschützt. Bei deutschen Anbietern wie 1&1 und der Deutschen Telekom jedoch schon.
Mit dem Verbrauchertipp von Michael Voregger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.